Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Heute unterhalten wir uns über das Thema Mut, von Agenturen. Da hast du im Vorgespräch so ein paar Probleme gab, was ich denn mit Mut meine. Es ist das Wort mit drei Buchstaben, M-U-T. Und dazu bin ich heute mit Jan-Philipp Jahn verabredet. Er ist CEO von Great Deutschland oder heißt es Great Germany. Hallo, Herr Jahn.
Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Es heißt am Ende des Tages das Great Deutschland, weil wir sind ja eine deutsche Agentur.
Okay. Prima, wollen Sie mal so zwei, drei Sätze über sich und über Great Deutschland sagen?
Ja, das kann ich gerne machen. Erst einmal vielen Dank, dass ich in diesem Podcast teilnehmen darf. Ich finde das ganz toll. Ich finde auch das Thema extrem spannend, über Mut zu sprechen. Bin seit 7 Monaten jetzt der CEO von Great. Ich komme von Serviceplan, habe da sehr lange Zeit im Ausland auch verbracht, Peking und in Dubai und davor in Hamburg. Und meine Wurzeln sind auch in Hamburg und habe vor 7 Monaten Great übernommen, zusammen mit meiner Partnerin Franziska Maas. Wir stellen die Agentur gerade neu auf als eine moderne Kommunikationsagentur. Wir sind jetzt in Düsseldorf und in Hamburg präsent, was uns sehr freut. Wir haben einfach Lust, die Agentur weiterzuentwickeln und wieder ganz nach oben in die deutsche Agenturszene zu führen. Deshalb sind wir angetreten.
Prima. Mut wird von vielen, gerade von vielen Leuten aus Agenturen immer wieder gefordert. Aber was ist es eigentlich für Sie? Was heißt es, wenn eine Agentur mutig ist?
Ich glaube, das hat am Ende des Tages ganz viele Facetten. Also ich denke, da kann man einmal die wirtschaftliche Sicht. Wir versuchen ja auch mit unseren Produkten, die wir als Agenturen produzieren, für Marken und für Kunden mutig zu sein, im Sinne von neue Wege gehen, den Kunden davon zu überzeugen, vielleicht mal eine Richtung einzuschlagen, die er vorher noch nicht so auf dem Schirm hatte, eine Zielgruppe vielleicht mal auf eine Art zu erreichen, die nicht so offensichtlich ist, wie es vielleicht ein Konkurrent oder vielleicht eine Branche tut. Das ist so für mich auf der einen Seite Mut. Das heißt, du brauchst da ein geschärftes, gutes, mutiges Produkt und eine gute Kreation. Auf der anderen Seite ist es aber auch Mut zur Veränderung. Wir haben gerade diesen Fall auch in dieser Agentur. Wir stellen Grey neu auf. Und ich will jetzt gar keine Werbung für uns als Agentur machen. Das ist nur so, wir denken das Agenturmodell etwas neu. Und ich glaube, auch das ist Mut und das erfordert Mut. Und sich neue Disziplinen auf die Fahne zu schreiben, ohne zu wissen, ob das jetzt 100%ig so einschlägt, wie man sich das vorstellt, oder Leute einzustellen, die vielleicht eher als Quereinsteiger reinkommen, wo du auch nicht so richtig weißt, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Das finde ich auch Mut. Und ich finde, unsere Branche war immer davon geprägt, dass man am Ende gesagt hat, wenn eine Werbeagentur etwas angefasst hat oder eine Kreation entwickelt hat, das war immer was Besonderes. Und ich finde, das dürfen wir in Zukunft nicht nur auf unser Produkt, sondern vielleicht auf unsere Aufstellung, auf die Menschen projizieren. Und das ist für mich mal in einer Nutshell das Thema Mut.
Gerade von Agenturen wird ja immer wieder auch der Mut ihrer Kunden gefordert, mal neue Wege zu gehen. Ist es auch deswegen so einfach ausgesprochen, weil Agenturen für die Folgen nicht gerade stehen müssen? Das müssen ja dann primär die Kunden tun?
Das ist ja am Ende nicht so, ne? Also am Ende ist es ja tatsächlich so, es sind ja eigentlich zwei Themen. Das eine Thema ist, na klar, Kunden oder Agenturen wünschen sich Kunden, die mutig sind. Auch da bin ich bei Ihnen. Man muss da mal so definieren, was heißt denn da überhaupt Mut? Also heißt jetzt Mut, ich gehe mit einer Kampagne raus oder mit einer Botschaft raus, die erstmal einen Shitstorm hinter sich herzieht und vielleicht irgendwie erstmal durch Negativ-PR auffällt. Das ist ja so die eine Seite.
Wäre das für Sie mutig?
Ja, das wäre für mich mutig, aber auch waghalsig und vielleicht verrückt und sicherlich nicht zielführend. Aber mutig ist es. Es gibt ja auch Kampagnen, die das ganz bewusst, glaube ich, provozieren. Also wenn ich mir eine Edeka-Kampagne zum Vatertag oder Muttertag von letztem Jahr angucke, man hat damit gerechnet, dass das eine, Shitstorm will ich überhaupt nicht das bezeichnen, aber dass das eine heftige Diskussion hervorruft. Das war schon beabsichtigt. Und das finde ich dann mutig, das finde ich gut. Und ich finde es auch toll, wenn dann eine Agentur und ein Kunde sich für diesen Weg entscheiden. Ist es immer richtig für einen Kunden, sehr mutig zu sein und vielleicht Wege zu gehen, die extrem ungewöhnlich sind, ist es sicherlich nicht. Fordert eine Agentur den Mut, weil am Ende des Tages man als Agentur seinen Kopf dafür nicht hinhalten muss? Das sehe ich gar nicht so. Also ich glaube ganz fest an Agentur-Kunden-Partnerschaften, was auch bedeutet, man geht durch gute und schlechte Zeiten. Und ich finde, man muss als Agentur sich auch so positionieren und aufstellen, dass man einem Kunden auch beraten kann und sagen kann, pass auf, wenn wir das in diese Richtung drehen, dann ist das mutig, heißt aber auch, da gibt's eventuell Konsequenzen und wir müssen das PR-mäßig gut abgedeckt kriegen. Ich finde das eher schwierig, wenn eine Agentur sagt, ja, ich will jetzt mal einen mutigen Kunden haben, aber am Ende will ich meinen Kopf nicht hinhalten. Ich glaube, es funktioniert nicht. Ich glaube, wir sitzen da alle in einem Boot.
Eben sagten Sie, Mut kann auf der einen Seite heißen, dass man eine, ich sage jetzt mal, eine Kampagne entwickelt und umsetzt mit dem Kunden, die für heftige Diskussionen sorgen kann. Mhm. Mut kann aber auch noch andere Aspekte haben. So habe ich Sie eben jedenfalls verstanden.
Ich finde ja, wir leben ja in so einer Zeit gerade, wo man in sehr, sehr saturated markets ist. Also wir haben einen Verdrängungswettbewerb. Es ist ja so, Deutschland oder auch Europa geht es ja jetzt finanziell erst einmal nicht so schlecht. Das heißt, wir haben einen großen Verdrängungswettbewerb und du musst ja als Marke einen Weg finden, wie du irgendwie die Herzen der Leute erreichen kannst oder überhaupt erstmal Interesse erreichen kannst. Und wenn du dir dann Branchen nimmst, wo du halt 3, 4, 5 große Firmen hast oder große Marken hast, die das dominieren, dann musst du dir schon mit dem Kunden zusammen einen Weg überlegen, wie du an deine Kunden rankommst. Nehmen wir mal Versicherung. In der Versicherungsbranche, ich glaube, das ist einer der hart umkämpften Märkte in Deutschland. Und du musst dir dann schon überlegen, wie kommst du an junge Leute ran, weißt, vielleicht ist das Thema junge Leute schon besetzt durch jemanden. Und dann musst du halt mit dem Kunden zusammen einen mutigen Weg finden, wie du Leute erreichst. Dass das jetzt bedeutet, dass du eine Botschaft draußen hast, die am Ende des Tages hart diskutiert wird, oder ob es heißt, du gehst einfach mal einen Weg, den der Kunde vorher noch nie gegangen ist, wo vielleicht auch nicht hundertprozentig klar ist, funktioniert das wirklich? Das ist auch für mich Mut. Also auch neue Wege gehen, mal was ausprobieren und experimentieren.
Wann haben Sie zuletzt einem Kunden Mut bescheinigt?
Die Barmer bei uns, den letzten Barmer-Pitch. Ich glaube, wir haben dem Kunden einen Weg aufgezeigt, wie man für eine Versicherung Empfehlungsmarketing machen kann, der ungewöhnlich ist, der auch mutig ist, weil auch da noch nicht hundertprozentig klar ist, wird das wirklich so funktionieren. Also wir tun natürlich alles dafür. Wir haben uns den Markt genau angeguckt. Wir haben uns die Customers angeguckt. Aber klappt das jetzt wirklich so? Das werden wir dann sehen. Das war aber mutig. Das war eine mutige Entscheidung.
Gucken wir uns nochmal die Agenturseite an. Wann war eine Agentur aus Ihrer Sicht mutig?
Oh, ich finde, da gibt es ein ganz tolles Beispiel, was wahrscheinlich auch jeder jetzt kennt, der sich diesen Podcast anhört. Das, finde ich, war der Nazi-Spendenlauf, der letztes Jahr, wie ich finde, zu Recht bei ganz vielen Kreativ-Awards was gewonnen hat. Das war nicht nur mutig von der Idee her. Ich fand, das war auch mutig, wenn man sich überlegt, was da getan wurde. Man hat im Grunde genommen die rechte Bewegung in Deutschland, hat man sich geschnappt und hat geguckt, wie kriegt man die, ohne mit dem Finger auf sie zu zeigen, in einer Art instrumentalisiert, dass sie sich selber eigentlich komplett an der Nase herumführen. Ich finde, das war eine sehr, sehr mutige Geschichte, weil da auch eine Agentur hintersteht, die Leute hat, die das entwickelt haben. Ich kenne einige davon, die auch erzählt haben, als Plakate angebracht wurden und diese Themen gemacht wurden und als Namen kursierten. Da gab es dann auch Drohgebärden und man war sich darüber im Klaren, das Ding kann auch kippen und hat dann plötzlich ein extrem hohes persönliches Involvement. Und das fand ich, war eine extrem mutige Aktion.
Reden wir über Sie. Wann waren Sie zuletzt mutig?
Ich glaube, ich war mutig, als ich diese Agentur übernommen habe vor 7
Jahren. War das mutig oder war das übermütig?
Ich glaube, übermütig war es nicht, es war waghalsig.
Warum?
Naja, man muss sagen, das ist ja in der Branche auch bekannt. Grey als große deutsche Network-Agentur mit einer unglaublichen Heritage, der stand ja jetzt wirtschaftlich nicht zum Besten. Und pressetechnisch, wenn man sich das angeguckt hat, war es ja nun auch nicht so, dass die Agentur in Deutschland gefeiert wurde. Also sie wurde gefeiert vor 3, 4 Jahren vielleicht oder vor 5, 6 Jahren, als sie so ihren Zenit hatte, aber dann nicht mehr. Und den Job dann zu übernehmen, auch so ein wirklich ungewisse Zukunft vor sich zu haben und ein Schiff zu übernehmen, wo man nicht weiß, läuft da die Schraube noch oder hängt die vielleicht so im Morast, dass du sie nicht mehr bewegt kriegst, ich glaube, das war mutig.
Grey hat ja auch ein bisschen was dafür getan, dass es so ist, nicht? Weil einige Wochen vorher gab es noch das Commitment, dass die Agentur von 3 Leuten geführt wird und dann wurden sie hochgehoben. Das ist ja jetzt auch nicht, was man unter der perfekten Markenführung versteht.
Nee, das ist definitiv nicht so. Und es auch, man muss auch ganz ehrlich sagen, Engagement für Grey, dass ich mich jetzt für diese Agentur entschieden habe, das hat auch ein bisschen gedauert. Ich kam aus einer sehr guten Position bei Serviceplan, habe mich eigentlich in dem Laden auch sehr, sehr wohl gefühlt, suchte nach meinem Engagement in Peking irgendwie nach einer neuen Herausforderung. Und ich glaube, das war das Entscheidende. Also ich habe mir das natürlich angeguckt und habe das auch sehr kritisch beäugt. Aber mich hat diese Herausforderung so gereizt, dass mich eigentlich gar nicht so richtig interessiert hat, was die letzten Jahre passiert ist. Also wir haben halt gesagt, komm, wir machen das, wir gucken uns das an, wir versuchen unser Bestes und im Moment sieht es auch so aus, als ob wir das Schiff umgedreht kriegen.
Okay, ja, das war schön. Reden wir nochmal, Sie haben es ja schon mal angesprochen, über den Mut von unterschiedlichen Agenturtypen, also zum Beispiel von Networks. Bei einigen habe ich ja schon so den Eindruck, dass die sich als die Hilfskraft des europäischen Headquarters verstehen oder sich auf alle Fälle so nach außen darstellen? Oder habe ich schon den Eindruck, das sind so die Filialleiter für Deutschland? Ne? Also wie das ist bei einem klassischen Filialleiter von einem Supermarkt, der kann zwar Ideen mal einbringen, was sein Sortiment angeht, ob das um lokale Komponenten erweitert wird, aber er entscheidet es letztendlich nicht und wenn es gegen ihn entschieden wird, kann er auch wenig machen. Täuscht dieser Eindruck, wenn man sich mal so einige Networks anschaut, also Network-Agenturen anschaut?
Ja, ich glaube, das Thema ist komplexer, als das einfach so in zwei Sätzen beantworten zu können. Ich denke, dass Networks generell wahrscheinlich die letzten paar Jahre auch unter einem schlechten Ruf gelitten haben, aus genau den Gründen, die Sie gerade erzählt haben. Der Eindruck, den Sie gerade vermittelt haben, glaube ich, der stimmt schon. Also man hatte schon das Gefühl, die Networks sind eigentlich im Vergleich zu den inhabergeführten Agenturen eher träge, wenig ambitioniert, wenig selbstgesteuert, viel von international etc. Es ist auch so, ich habe ja vorher auch noch nie für ein Network gearbeitet. Also ich würde Serviceplan auch um Gottes Willen nie als Network bezeichnen, obwohl wir natürlich damals eine Riesenagentur auch waren und heute sind sie es ja immer noch. Und wir mit Florian jemanden an der Spitze haben, der natürlich auch mehrere tausend Leute verwalten muss, dennoch die Wege sehr kurz sind. Wie ich das im Moment erlebe, und das war auch einer der kritischen Punkte, die wir natürlich hatten, wie weit werden wir von London gesteuert? Also ich habe in ähnlichem Maße Freiheit. Im Grunde genommen ist es so, wir führen diese Agentur eigentlich, als ob es unsere Agentur wäre. Also wir sind so eine inhabergefühlte Agentur, Network-Agentur. Das Interessante ist, ich glaube, es hängt so ein bisschen an einem selber und da kommt man wieder zum Mut. Also wie mutig ist man, eigene Entscheidungen zu fällen, diese dann auch durchzuboxen, für diese Entscheidung gerade zu stehen, Konsequenzen zu tragen, dann auch Ideen mit nach London in meinem Fall zu nehmen und meinem direkten Vorgesetzten, das ist Eduardo Maruri, dem zu sagen, pass auf, ich glaube, wir müssen das in Deutschland anders machen und zwar 1, 2, 3, 4 und dann die richtige Argumentationskette, den CFO im Hintergrund, der das Ganze finanziell aussteuert. Ich glaube, das erfordert Mut, da hinzugehen und das zu erzählen und dann aber auch am Ende zu sagen, wenn es nicht funktioniert, dann halte ich auch meinen Kopf dafür hin. Das erfordert Mut und ich glaube, je mehr persönliches Engagement der Managements und je mehr Mut du als Manager auch hast, Dinge selber durchzusteuern, glaube ich, ist der Unterschied jetzt nicht so gravierend, wenn ich ehrlich bin. Aber der Eindruck ist schon da, da gebe ich recht. Ich glaube, die Realität ist ein bisschen anders.
Ich glaube ja durchaus, dass es auch innerhalb der Networks Agenturstrukturen gibt, die mehr Freiheit genießen als andere.
100%.
Ja. Wenn man Leute wie Sie einstellt, dann weiß man, dass es da jemanden gibt und hat sich hoffentlich bewusst dafür entschieden, dass da jemand kommt, der für seine Positionen kämpft und seine Positionen auch durchsetzen möchte und letztendlich dafür auch haftet.
Ja.
Aber anscheinend ist es ja auch so, dass man Menschen einstellt, die genau das nicht wollen.
Haben Sie ein Beispiel dafür?
Ach ja, da gibt's ja, wenn Sie sich mal so JWT anschauen, als es das zum Beispiel noch als eigenständige Agentur gab, da habe ich schon das Gefühl, dass das jetzt nicht so aktivitätsgetrieben war.
Ja, da gebe ich Ihnen sicherlich recht. Ich kenne halt auch, und ich will jetzt keine Lanze brechen für die großen Network-Agenturen, aber ich kenne eben auch viele Network-Agenturen. Dazu gehört zum Beispiel eine BBDO, McCann gehört dazu, sicherlich auch Saatchi. Ich glaube, die auch bewiesen haben, dass wahrscheinlich die Mehrheit der Geschäftsführer, CEOs, Managing-Direktoren, wie man immer die auch nennen möchte, dass die sehr wohl versuchen, auch ihre Freiheit zu erkämpfen, ihre Agenturen so zu drehen, dass die in deutschen Markt oder in europäischen Märkten erfolgreich sind. Ich gebe Ihnen aber recht. Es gibt sicherlich auch die Agenturen, aber das gibt es sicherlich auch in der Industrie. Das gibt es sicherlich in jedem Bereich von den Managern, die sagen, ich bin eigentlich ganz glücklich, dass mein eigener Entscheidungsradius und die eigene Entscheidungsfreiheit eher kleiner ist, weil ich mich eher wohlfühle in einem gesteuerten Umfeld. Das ist, glaube ich, ganz normal. Ich glaube, der eine hat ein bisschen mehr Entrepreneurgeist in sich und ein bisschen mehr Unternehmertum. Und ich glaube, der andere, der fühlt sich halt eher in einer bestehenden Struktur wohl. Ob ich das jetzt richtig oder falsch finde, das habe ich so ja noch nicht gesagt. Ich bin eher, glaube ich, der Entrepreneur- und Unternehmertyp, was mich sehr viel mehr reizt.
Das kann ich alles verstehen, aber nochmal, meine Frage war ja, warum stellt man offensichtlich als europäisches Headquarter Menschen ein, von denen man weiß, dass sie eigentlich eher verwalten wollen, als Dinge nach vorne treiben wollen? Weil auch als Network muss ich ja ein Interesse daran haben, eben nicht auf der Stelle zu treten.
Ja, das stimmt. Ich glaube aber trotzdem, dass man wahrscheinlich noch Networks hat. Also Sie sagten ja auch gerade J. Walter Thompson so als Beispiel. Ich glaube, nach wie vor gibt es Networks, die halt wahrscheinlich sehr zentral gesteuert sind und die natürlich auch ihren Managern so wenig Entscheidungsfreiheit geben wollen, wie irgend geht, einfach um die Kontrolle zu behalten. Ich glaube sogar, das ist ein Fall, der sicherlich auch bei Nagray mal eine Zeit lang so war, dass man versucht hat, aus London die Geschicke in Deutschland, Frankreich, Italien selber zu steuern und da natürlich dann Menschen sitzen hatte, die so Erfüllungsgehilfen waren, um das zu tun. Ich glaube nur, gefühlt ist diese Zeit vorbei. Also ich glaube, das hat sich ein bisschen gewandelt, weil, glaube ich, auch die Headquarters festgestellt haben, unsere Märkte sind so unterschiedlich, die Kulturen sind so unterschiedlich, die Bewegung und das, was die Menschen bewegt in den Märkten, ist so unterschiedlich, das lässt sich ja kaum noch steuern. Also wir haben ja gerade die Situation, dass zum Beispiel auch, wir waren ja immer ganz stark auch CFO getrieben bei Gray, auch durch die WPP-Zugehörigkeit.
Da waren Sie, glaube ich, nicht die Einzigen, oder?
Nee, da waren wir nicht die Einzigen. Aber ich finde, das hat sich so ein bisschen aufgelöst, ne? Also ich finde, man hat gemerkt, und ich will jetzt überhaupt nicht gegen CFOs schießen, weil die sind auch wichtig für unsere Firmen, aber sind das wirklich in unserem Gebiet und in dem, was wir auch produzieren und das, für was Agenturen stehen, nämlich für ein kreatives Produkt, sind das jetzt unbedingt die dann das Produkt schärfen? Ich glaube eher nicht. Und ich glaube, man muss dann aufpassen, dass man nicht in so eine Spirale gerät, wo dann vielleicht ein wirtschaftlicher Erfolg nicht so groß ist, wie er erwünscht war vom Headquarter. Und plötzlich fängt man an, sich tot zu sparen. Und das darf halt nicht passieren. Das haben auch viele Network-Agenturen verstanden, dass das heutzutage nicht mehr geht. Natürlich muss der wirtschaftliche Erfolg im Vordergrund stehen, ist völlig klar. Dafür machen wir diese Firmen. Aber am Ende brauche ich auch ein Produkt, was gut funktioniert. Und das geht eben nicht durch Spartarife.
Werden wir aus Ihrer Sicht im nächsten Jahr weitere Fusionen auf Network-Ebene sehen? Oder nennen Sie es Fusionen, nennen Sie es, dass es Agenturen nicht mehr geben wird?
Ich glaube, dass das passieren wird. Ich glaube aber nicht nur auf Network-Ebene. Ich glaube, wir durchleben gerade in der Agenturszene einen ganz harten Konsolidierungsprozess. Also ich vermute mal, dass wahrscheinlich auch, ohne dass ich jetzt das weiß, in WPP, wenn man sich das Gesamtnetzwerk mal anguckt an Agenturen, wir haben ja sehr viele redundante Services, dass man da sicherlich nochmal konsolidieren wird, das vermute ich. Ich weiß, dass es uns nächstes Jahr nicht betrifft, aber klar, ich glaube schon, dass das passiert. Ich mache mir eher Sorgen um was anderes. Ich glaube, wir haben in Deutschland nach wie vor in den Städten Düsseldorf, Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Köln auch ganz stark jetzt. Wir haben eine schöne Agenturvielfalt und ich würde mir Sorgen machen, wenn diese Agenturvielfalt verloren geht. Ich war gestern gerade bei einem CEO-Treffen hier in Düsseldorf. Das war ganz schön von allen Agenturen, wo auch nochmal ganz klar gesagt wurde, je weniger Agenturen, desto schlechter, finde ich auch, wegen der Vielfalt, wegen natürlich auch der Konkurrenzsituation, wegen der Talentsituation. Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass diese Fusionen nicht so überhand nehmen oder kleinere Agenturen einfach vom Markt verschwinden, sondern dass wir die Vielfalt behalten. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ja, aber wird es da nicht genug Leute geben, die von Agenturen freigestellt werden und die sagen, das kann ich auch, das kann ich besser und die beleben das Geschäft wieder?
Ich bin mir da nicht so sicher gerade. Also ich hoffe das natürlich, dass das so kommt. Ich finde, man sieht es nicht so stark im Moment. Also ich glaube, es gab mal eine Phase, die ist wahrscheinlich 10 Jahre her, wo man das Gefühl hatte, jetzt schießen ganz viele kleine Agenturen aus dem Boden, gerade auch in Hamburg und in Berlin, mit ganz vielen kleinen Spezialdisziplinen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man im Moment eher vorsichtig ist und dass man im Moment nicht so waghalsig ist, Neugründungen zu machen. Das ist so mein Gefühl. Es kann auch sein, dass es nicht so ist, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es im Moment so ist. Ich glaube, der Mut, auch da wieder, um auf das Thema Mut zu kommen, und die Waghalsigkeit und das Unternehmertum, es wird gerade so ein bisschen gedämpft. Und da würde ich mir Sorgen machen, ob das jetzt so kommt, das kann ich auch gar nicht sagen, aber das wäre so die Befürchtung, die ich hätte für nächstes Jahr.
Wenn ich mir mal so Agenturen anschaue und ich unterscheide jetzt mal nicht zwischen Networks und inhabergeführten Agenturen, ist so mein Eindruck, dass es wieder mehr Agenturen gibt, gerade so im mittelständischen Bereich, die behaupten, alles zu können. Die reden dann nicht mehr von integrierte Kommunikation, aber die reden dann von Full Service und solchen Geschichten. Wenn ich mir auf der anderen Seite mal so Gespräche mit Marketingleitern in Erinnerung rufe, dann sagen die, wir brauchen einfach mehr Spezialisten, vielleicht neben einer Lead-Agentur. Warum ist es aus Ihrer Sicht für Agenturen so schwierig, sich auf Kernkompetenzen zu konzentrieren?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist auch ein bisschen weiter, glaube ich, zu beantworten. Also es ist, glaube ich, so, wir waren, als ich in die Agenturszene kam, ich habe so eine ganz klassische Werbeagenturenausbildung gemacht zum Werbekaufmann. Ich habe danach zwar noch studiert, aber das war ganz interessant, weil wir waren auch damals, das war eine kleine Agentur hier in Düsseldorf, und wir waren damals auch eine sogenannte Full-Service-Agentur. Und das ist jetzt, glaube ich, 17 Jahre her oder 18 Jahre her. Und wir haben damals alles abgedeckt. Also wir haben gar nicht unterschieden, gibt es jetzt irgendwie ein Digital-Team, Classic-Team, ein Content-Team, Sales-Literatur-Team oder ein Produktionsteam. Wir waren halt so irgendwie eine Werbeagentur und eine Full-Service-Werbeagentur, die nicht gebrochen war in verschiedene einzelne P&Ls oder GmbHs oder was weiß ich. Und dann gab es irgendwann vor wahrscheinlich 15 Jahren oder vielleicht auch, ist es noch jünger, 10 Jahren, diesen großen Trend, sich spezialisieren. Wir machen jetzt eine Digital-Unit auf, wir machen eine Content-Unit auf, eine Sales-Literatur-Unit auf, etc. So, dann hatten wir das gemacht als Agenturen und dann hat man festgestellt, okay, das funktioniert irgendwie ganz gut. Und dann ist aber Folgendes passiert, meiner Meinung nach. Die Kunden, die haben das plötzlich nicht mehr unterschieden. Und die Kunden haben plötzlich gesagt...
Was haben die nicht mehr unterschieden?
Die haben nicht mehr unterschieden zwischen den Disziplinen. Also denen war das am Ende im Marketing egal, habe ich jetzt irgendwie ein Digital-Marketing, ein Sales-Marketing oder sonst irgendwas, sondern die haben ihre Teams wieder zusammengeschmissen. Ich hatte mal einen Pitch, da war ich total erstaunt, auch bei einer ganz großen deutschen Marke. Da saßen 12 Leute in dem Meeting und ich habe gesagt, wer seid ihr denn alle? Und dann sagten die, ja, wir sind das Marketing-Team. Sag ich, okay, wofür seid ihr zuständig? Und dann hatte jeder von denen eine Aufgabe, Product, Sales, Werbung etc. Und sie sagten, wir haben so ein rollierendes System. Das heißt, jeder kümmert sich am Ende des Tages immer eine gewisse Zeit lang um ein Thema und dann wird geswitcht. Das nennt man wahrscheinlich New Work oder New Processes oder was auch immer. Und da habe ich gedacht, das ist so ungefähr so 5 Jahre her. Und da habe ich gedacht, ach du Scheiße, wenn die das jetzt machen, ne? Wir sind ja als Agenturen teilweise, auch wenn wir uns Full Service nennen, aber eigentlich häufig noch in dieser alten Struktur verhaftet. Die müssten wir ja jetzt eigentlich mal wieder auflösen, um am Ende wieder uns als Full Service integrierte Agentur irgendwie bezeichnen zu können, die wirklich integriert arbeitet. Aber Fakt ist ja, dass wir größtenteils noch so in diesen älteren Strukturen hängen, die wir mal aufgebaut haben, dass wir das gar nicht so richtig eingerissen kriegen. Und deshalb finde ich, das ist so ein Trend gerade, den man so sieht, wo die Agenturen, glaube ich, gerade nicht richtig wissen, wie mache ich das denn jetzt? Also baue ich jetzt alles spezialisiert auf und baue in Spezialunits? Oder biete ich eben wieder alles zusammen an? Und ich glaube, was wir sehen werden nächstes Jahr, ich glaube, es wird beide Extreme geben. Ich glaube, es wird Agenturen geben, die sich wieder sehr spezialisieren. Und es wird Agenturen geben, die sich halt total als Full Service aufstellen. Und die Spezialisierung wird dann wirklich in den Spezialdisziplinen passieren. Da wird es eine KI-Agentur geben, also eine künstliche Intelligenz. Da wird es irgendwie vielleicht eine Performance-Agentur geben, eine AR-VR-Agentur geben, Technologies im weiteren Sinne etc. Ich glaube, die Felder, in denen sich spezialisiert wird, sind dann auch wirklich speziell. Und ich glaube, so das andere, digitale Kommunikation oder Sales-Literatur oder you name it, glaube ich, wird alles wieder so ineinander verschmelzen. Also speziell oder Spezialagenturen wirklich in den Spezialdisziplinen und alles andere wird wieder so eine Suppe werden. Also das vermute ich, dass das passiert.
Und nur noch mal kurz diesen Begriff nächstes Jahr aufzulösen. Wir nehmen diesen Podcast am 20. Dezember auf und er wird im Januar wahrscheinlich on air gehen. Also
ja, genau. Und deshalb ist nächstes Jahr auch für mich extrem weit weg. Nee, na klar. Ich rede immer von nächstem Jahr. Ich meine so die nächsten anderthalb, zwei Jahre. Also ich
habe die Hörer sollten es nur einfach wissen, nicht, dass es da. Was erzählt ihr denn da gerade?
Das noch mal.
Genau. Was ich nochmal mit Mut zur Konzentration meine, spielt sich eigentlich auf einer ganz anderen Ebene ab und ist eigentlich viel banaler, weil ich mich einfach frage, wie kann man denn heute als Agentur, und ich überspitze es mal und bin jetzt mal bösartig, wie kann man denn heute noch als Agentur wirklich glauben, wenn man so irgendwas in dem Bereich von zweistelligen Mitarbeiteranzahl hat, wirklich alle Bereiche abdecken zu können, was das notwendige Know-how angeht. Ich meine, es ist ja eh kein Full-Service, weil Media eigentlich nicht dazugehört und PR auch nicht dazugehört. Aber selbst im digitalen Bereich haben Sie ja heute nicht mehr die Möglichkeit, mit einer Mitarbeiteranzahl, die ich eben genannt habe, noch das gesamte Know-how einfach auch aktuell zu halten. Es geht ja einfach nicht mehr.
Ja, das geht nicht mehr, das ist total richtig. Ich finde, das ist auch gefährlich. Also ich finde, wenn man sich als Agentur, jetzt habe ich eine, die hat dreistellige Mitarbeiterzahlen hier in Düsseldorf und auch in Hamburg. Und es ist aber de facto so, selbst wir kriegen das gar nicht alles abgebildet. Selbst wenn ich jetzt sage, ich baue jetzt nochmal zwei, drei Spezialunits auf, dann wird es nochmal wieder 10 Disziplinen geben, die ich gar nicht kann. Ich glaube auch ganz stark daran und ich auch in Diskussionen mit vielen Agenturchefs, die ich auch so habe oder auch das Umfeld, in dem wir uns bewegen. Viele glauben halt einfach auch an schlaue Kooperationen. Und da glauben wir halt auch dran. Und ich glaube, dass man gerade in einem Mitarbeiterumfeld von, sagen wir mal, keine Ahnung, wenn ich 25 Leute habe, das ist genau richtig, was Sie sagen. Sie können das gar nicht alles abbilden. Es geht überhaupt gar nicht. Und ich glaube, wir tun uns als Agentur noch überhaupt keinen Gefallen, wenn wir immer behaupten, wir können das alles. Es ist, glaube ich, viel schlauer, eine Kooperation einzugehen mit jemandem, der das wirklich kann, sich ein schlaues Finanzierungssystem irgendwie dahinter zu überlegen, dass man noch ein bisschen Geld verdient. Und da hast du doch einen viel geileren Approach irgendwie bei den Kunden. Also ich glaube, das ist so das Ziel, was man da haben muss. Das machen wir übrigens auch. Wir können auch nicht alles und wir holen uns das einfach durch Kooperation von extern rein.
Naja, jetzt muss ich Sie ja fragen, was können Sie denn nicht?
Um ganz ehrlich zu sein, ich muss ja jetzt aufpassen, dass ich mich hier nicht qualifiziere als Grey. Aber ich bin ganz ehrlich, wir können im Moment das ganze Thema so künstliche Intelligenz, AR, VR, das bilden wir zwar ab, wir bilden das aber mit Kooperationen ab. Also ich habe jetzt kein hochspezialisiertes Tech-Team intern. Ich habe jetzt auch kein hochspezialisiertes Data-Team intern. Das hole ich mir von extern aus WPP. Und klappt gut, ehrlich gesagt.
Also da muss man ja auch fairerweise sagen, ist denn das überhaupt noch eine Kompetenz, die eine Werbeagentur grundsätzlich abbilden kann? Also wenn wir uns über KI unterhalten.
Ich glaube, da kommt man wieder zurück auf das, was ich anfangs sagte, diese Spezialisierung. Ich glaube, das sind halt genau die Felder, da brauchst du halt auch besondere Qualifikationen, da brauchst du Leute, die das halt auch wirklich von der technischen Seite her können oder auch vom Intellekt her einfach können. Ich glaube, das sind so Felder, da lohnt sich dann auch einfach eine Spezialisierung, weil damit hast du ein Alleinstellungsmerkmal, das kann man nicht viele. Das ist das, wo Spezialisierung totalen Sinn macht. Mhm. Wo es auch Sinn macht, auf dieses Thema konzentrierte Agentur aufzustellen.
Ja, vielen Dank. Ich fand das sehr spannend und bedanke mich für Ihre Offenheit. Ja,
ja, total gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.